Bei den Parlamentswahlen in Georgien am vergangenen Wochenende wurde manipuliert und betrogen. Das sagt die Opposition und das sagt auch die georgische Präsidentin. Und auch die OSZE berichtet von Unregelmäßigkeiten. Offizieller Sieger der Wahl ist die pro-russische Partei Georgischer Traum. Dabei träumen laut Umfragen 80% der Bevölkerung von einer Mitgliedschaft in der EU. Das Land zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaukasus ist seit Ende 2023 Beitrittskandidat. Dieser Prozess ist jetzt vorerst einmal gestoppt. Die Proteste auf Tiflis Straßen, die werden aber weitergehen. Zwischen Putin und Europa, welchen Weg geht Georgien? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Michael Sergej Velace ist bei uns, er ist Georgier und Politikwissenschaftler, zurzeit wissenschaftlicher Referent für Außen- und Sicherheitspolitik im Deutschen Bundestag. Ich begrüße Michael Thumann, er ist außenpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit mit Sitz in Moskau und Berlin und er schrieb das Buch Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Ich begrüße Professor Andrea Gavritsch. Sie ist Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt internationale Integration und auch Sicherheitsexpertin an der Justus Liebig Universität in Gießen. Aus Tiflis ist uns zugeschaltet Sonja Schiffers. Sie leitet dort das Südkaukasusbüro der Heinrich-Böll-Stiftung und sie hat hier in Berlin promoviert zum Einfluss Russlands und der Türkei in Georgien und Bosnien. Frau Schiffers, beginnen wir mal mit Ihnen. Es gibt große Unruhe seit dem Wochenende, seit diesem Wahlergebnis. Es wird von Betrug gesprochen, man sieht Proteste auf den Straßen. Wie würden Sie die Stimmung in Tiflis im Moment beschreiben?
Ja, also trotz der Manipulationen am Wahltag und der Spannungen schon vor der Wahl und auch der Proteste am Montag ist es gerade tatsächlich sehr ruhig. Ich glaube, man kann sagen, dass die georgische Opposition und auch die Zivilgesellschaft sich noch sortiert. Viele waren natürlich am Samstag erstmal schockiert darüber, wie spannungsgeladen die Wahl abgelaufen ist, welche Bilder es gab aus den Wahllokalen, teilweise von körperlichen Auseinandersetzungen vor den Wahllokalen. Also es war wirklich auch teilweise eine sehr aggressive Stimmung. Dann gab es eben Montagabend den großen Protest in Tbilisi, aber auch der war sehr ruhig, sehr kontrolliert. Es wurde dann irgendwann gesagt, jetzt ist der Protest vorbei, dann sind alle nach Hause gegangen. Also es war... es ist immer noch so eine gewisse abwartende Haltung. Viele sind auch frustriert. Sie standen in den letzten Jahren so oft auf der Straße. Man hat so oft gekämpft, sich so oft für die Demokratie eingesetzt, für die europäische Integration. Und das ist natürlich jetzt ein herber Rückschlag, dass es jetzt so große Manipulationen mutmaßlich gab bei der Wahl. Und viele wollen jetzt eben auch erstmal einen Plan sehen von der Opposition. Der soll am Montag vorgestellt werden, da soll es dann den nächsten Protest geben. Und da muss man natürlich schauen, ob es dann mit großen Protesten weitergeht. Aber aktuell sortiert die Lage sich noch.
Man sortiert sich noch, Herr Sergej Velace. Jetzt habe ich vorhin Tiflis gesagt, aber eigentlich sagt man Tbilisi. Vielleicht müssen wir das am Anfang mal klären, weil nicht alle wissen genauso viel über Georgien. Wie sagt man richtig?
Tbilisi.
Tbilisi. Und warum ist Tiflis? Tiflis nicht gut?
Tiflis stammt ursprünglich eigentlich aus dem Russischen, quasi eine Art Überlieferung aus der russischen Sprache in die deutsche Sprache. Deshalb wäre eigentlich empfehlenswert, Tbilisi zu sagen.
Okay, haben wir das auch schon mal gelernt. Ich glaube, wir lernen heute viel über Georgien, weil natürlich nicht alle Zuschauer und Zuschauerinnen solche Experten sind wie Sie. Deshalb sitzen wir ja hier zusammen. Sie leben seit einigen Jahren in Deutschland, aber waren auch vor kurzem in Georgien, in Ihrer Heimat und haben natürlich viel Kontakt auch dort zu Freunden und Familie. Was ist das für Sie gewesen an diesem Wochenende, diese Wahl, wo jetzt gesagt wird, da ist manipuliert worden und betrogen worden?
Ich war bereits vor den Wahlen in Georgien und ich habe die Stimmung als sehr bedrückt und als sehr schlecht empfunden, weil die Menschen eigentlich nicht wirklich für die Regierungspartei stimmen wollten, nach meinem Eindruck, aber die auch Schwierigkeiten hatten, eine der Oppositionsparteien zu wählen, aber weil die Mehrheit der Menschen in Georgien die Integration in die Europäische Union unterstützt, waren die Menschen auf jeden Fall in meinem Empfinden auf jeden Fall dafür, für die Oppositionsparteien zu stimmen. Deshalb hat mich das Ergebnis der Wahlen ehrlich gesagt etwas überrascht. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet, weil die regierende Partei Partei die Wahlen eigentlich schon systematisch fälscht. Und diese Wahlfälschungen haben bereits in der Vergangenheit auch stattgefunden.
Das Ergebnis war, um das nochmal zu sagen, der georgische Traum hat 53,9% erreicht und das Oppositionsbündnis 37,7. Das ist das offizielle Ergebnis.
Das ist richtig. Aber am Wahlabend gab es Exit-Polls und nach diesen Exit-Polls hätte die Regierungspartei 41% der Stimmen bekommen und die Opposition mehr als 50%. Und diese große Diskrepanz zwischen dem Exit-Poll und dem tatsächlichen Ergebnis war das Überraschende, was auch die Opposition relativ kalt erwischt hat.
Herr Thumann, wie sehen Sie es? Sind diese Wahlen ja im Sinne von Wladimir Putin verlaufen? Also wie groß ist da sein Einfluss?
Naja, es sind ja Wahlen, die in gewisser Weise dem russischen Beispiel folgen. Je länger man an der Macht ist und je schwieriger die Lage, desto besser werden plötzlich die Wahlergebnisse. Auch dieses ist, so wie bei Putin, der ja so eine Art DDR-Sowjetunion-haftes Ergebnis bei der Wahl im März erzielte, ist jetzt halt eben, hat sich auch der georgische Traum organisiert mit dem besten Wahlergebnis seit über 10 Jahren, als sie damals an die Macht kam in einem Erdrutschsieg. Für Putin ist es absolut wichtig, dass diese Partei an der Macht ist. Er hat damit im Grunde genommen folgt damit einem Schema, das halt eben in den Nachbarländern Russlands pro-russische, Putin-freundliche Regierung mit besten Beziehungen nach Moskau an der Macht sein sollen. Darüber hat er vor über 10 Jahren den Krieg gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen. In diesem Fall ist militärisches Handeln nicht notwendig, denn die politischen Dinge, die Karten fallen so, wie er sich das wünscht.
Frau Gravic, nun ist aber trotzdem Georgien ja seit Ende 23 Beitrittskandidat für die EU. Also wie geht man jetzt damit um? Jetzt gab es den Kandidatenbericht der EU gestern. Da hat der EU-Botschafter in Georgien gesagt, der Bericht, ich zitiere mal, der Bericht stellt fest, dass es beim wichtigsten Kapitel, nämlich Justiz und Grundrechte, Rückschritte gegeben hat. Das ist beispiellos für ein Land, das einen Beitritt zur EU anstrebt. Ist ein Beitritt überhaupt noch denkbar?
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Die Beitrittsverhandlungen sind ja schon auf Eis gelegt seit dem Sommer, also im Nachgang zu diesem ausländischen Agentengesetz insbesondere und nach der ersten großen Protestwelle, die ja dann leider nichts geholfen hat, weil das Gesetz trotzdem verabschiedet wurde. Wenn man diesen Text liest, der ja auch schon Bezüge hat auch zu der Wahl, dann ist er ja natürlich erstmal noch relativ, sagen wir mal, soft in der Art und Weise der Argumentation. Also es werden Rückschritte formuliert, aber es ist sehr moderat und es wird eher so in diesem typischen EU-Duktus doch noch ein bisschen motivieren, doch noch, ach, es kann aber noch werden in die Richtung. Und das sieht ja momentan so aus, dass die Europäische Union keine gemeinschaftliche Haltung zu den bisherigen Erkenntnissen, zu den Befunden dieser Wahl hat. Wir hatten ja diesen Brief von diesen, glaube ich, 15 Außenministerinnen aus der Europäischen Union. Da sieht man, es waren 15, nicht 27. Ja. Und wir haben den Orbán-Besuch gehabt in Georgien. Das heißt also, wir haben noch keine kohärente Haltung der Europäischen Union. Und dass jetzt dieser Bericht so kommt, der ist natürlich monatelang vorbereitet worden, liegt auch noch kurz im Wechsel der Kommission, der EU-Kommissionszusammensetzung. Ist eher so ein bürokratischer Prozess innerhalb der Europäischen Union, der sowieso stattgefunden hätte. Und insofern ist es keine Ad-hoc-Reaktion auf die Wahl. Und das Ergebnis ist halt einfach in der Tat sehr, sehr unerfreulich für Georgien.
Herr Sergio Villace, ist das für Sie so ein Punkt, wo Sie sagen, Sie glauben gar nicht mehr an so einen EU-Beitritt?
Ich glaube fest an einen EU-Beitritt Georgiens, aber nicht unter dieser Regierung, weil es ausgeschlossen ist. Weil diese Regierung nicht im Interesse des georgischen Volkes und der georgischen Gesellschaft handelt, sondern im Interesse des georgischen Oligarchen Bezinovanischvili und im russischen Interesse. Wir haben gesehen, dass die erste Gratulation nicht aus Brüssel kam natürlich, sondern aus dem Kreml, aus Moskau. Und Alexander Dugin, der Hauptideologe des russischen Regimes, hat die Menschen, die georgische Staatsbürger, die im Ausland leben und die mehrheitlich gegen den georgischen Traum gestimmt haben, als Verräter bezeichnet. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass Russland auf jeden Fall dieses Regime in Georgien an der Macht behalten möchte. Und das ist ein Teil des großen geopolitischen Spieles, dessen Teil wiederum auch die EU ist, die einen sehr schwachen Eindruck hinterlässt.
Die EU könnte da stärker auftreten, aber ich würde ganz gerne mal zu Frau Schiffers gehen. Frau Schiffers, erklären Sie es uns mal so ein bisschen, die Gemengelage da. Also diese Partei georgischer Traum haben wir auf der anderen Seite, dann haben wir aber eine pro-westliche Präsidentin. Also in was für einer Situation war eigentlich dieses Land schon vor den Wahlen?
Also die Präsidentin wurde ja damals mit Unterstützung des georgischen Traums gewählt. Sie ist zwar als unabhängige Kandidatin angetreten, war aber ganz klar vom georgischen Traum aufgestellt, hat sich dann aber in den letzten Jahren zunehmend vom georgischen Traum emanzipiert und insbesondere eben in den letzten Jahren, seitdem der georgische Traum dieses ausländische Agentengesetz letztes Jahr schon ins Parlament eingebracht hat, dann wieder zurückgezogen hat und dieses Jahr dann nochmal eingebracht hat, hat die Präsidentin sich eben zunehmend als proeuropäische Stimme und politische Akteurin des Landes dargestellt und ist eben auch mehrfach ohne Autorisierung der Regierung, auch auf eigene Kosten sogar in EU-Mitgliedstaaten gefahren, nach Brüssel gefahren, um für den Kandidatenstatus des Landes in der EU zu werben.
Man hat sie da auch,
Dann haben
man
wir
hat sie,
natürlich noch die
ja.
Oppositionsparteien.
Aber man hat sie dann da auch gewähren lassen. Man könnte ja auch sagen, es ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass man das dann zulässt.
Nee, man hat sie nicht so richtig gewähren lassen. Man hat dann ja ein Verfahren gegen sie angezettelt, ein Amtsenthebungsverfahren, was aber nicht erfolgreich war. Man hat sie sogar vor Gericht gebracht. Und die Regierung hat auch schon angekündigt, dass sie das wieder tun möchte. Und auch jetzt wurde die Präsidentin ja schon vorgeladen bei der Generalstaatsanwaltschaft, um vermeintlich Belege vorzulegen, die sie haben müsste, weil sie behaupten würde eben, dass die Wahlen gefälscht sind. Also man setzt die Präsidentin weiterhin sehr, sehr stark unter Druck.
Und es gibt eine Opposition, die aus verschiedenen Parteien besteht.
Richtig, die Opposition war in den letzten Jahren sehr stark gespalten. Es gibt eben die größte Oppositionspartei oder die Vereinte Nationalbewegung von Michail Saakaschwili, der ehemalige Präsident, der eben aktuell im Gefängnis sitzt. Dann gibt es mehrere Parteien, die sich von der Vereinten Nationalbewegung in den letzten Jahren abgespalten haben, und die eben für viele WählerInnen aufgrund ihrer ehemaligen Verbindung zur Vereinten Nationalbewegung nicht wirklich attraktiv waren. Und so haben sich in den letzten Jahren eben noch weitere Parteien gegründet, die sich als dritte Kraft sozusagen verstehen. Und da gibt es mehrere inzwischen und insgesamt waren es jetzt eben vier Blöcke oder Gruppen, die aber mehr oder weniger gemeinsam gegen den georgischen Traum angetreten sind.
Herr Thumann, warum kann der georgische Traum ja erfolgreich sein? Also ein Land, wo die Mehrheit, wo man sagt, die Mehrheit will eigentlich in die EU. Es ist eine Partei, die dann klar prorussisch ist. Wie passt das eigentlich zusammen?
Eigentlich passt es gar nicht zusammen, aber ich glaube, Sie haben es deshalb geschafft, so lange an der Macht zu bleiben, weil sie sich immer so ein bisschen das europäische Mäntelchen umgehängt haben und immer gesagt haben, ja, wir kommen da schon hin und wir sind auf dem Weg. Aber dann eigentlich weniger sichtbar genau das Gegenteil gemacht haben. Und muss man wissen, Bidzina Ivanischwili, der Oligarch, dessen Partei das ja ist natürlich ein Mann mit sehr viel Geld, der sein Geld ursprünglich in Russland verdient hat. Insoweit muss man auch sagen, er ist eigentlich ein russischer Oligarch, der dann in die georgische Politik gegangen ist und schließlich halt das ganze Land nun versucht in sein Privateigentum zu überführen. Und dieses Geld ist natürlich ganz, ganz wichtig, um sozusagen den Kurs des georgischen Traums weiter zu stabilisieren. Nun übernehmen sie aber auch allmählich sämtliche Institutionen. Dass so eine Wahlkommission so eine Entscheidung trifft und auch noch mal auszählt und dann wieder zum selben Ergebnis kommt und keine Probleme feststellt, sagt natürlich auch schon einiges. Und
Aber man tut es
dazu,
immerhin, man sagt dann noch mal, wir zählen noch mal aus, ist ja dann auch.
ja, immerhin, das war wohl dann auch dem starken Druck geschuldet
Ja.
oder eben auch einfach dem Ventil, dass man halt eben dann auch Druck nimmt. Und hinzu kommt natürlich, dass sich der georgische Traum, wie von Frau Schäfer es eben gerade beschrieben, die Spaltung der Opposition und auch eine in Georgien in Teilen der Bevölkerung starke Abneigung gegen die Regierung, die Vorgängerregierung vor 2012. Unter Michail Saakaschwili zu eigen macht, dieses ausnutzt und versucht, die Opposition zu spalten auf eine Weise, dass sich der georgische Traum selber an der Macht halten kann.
Also die Opposition ist eigentlich in einer sehr schwachen Lage.
Die Opposition ist in eine schwache Lage, weil sie, wie von Frau Schiffers auch dargestellt wurde, vor den Wahlen sehr gespalten gewesen ist. Und die Präsidentin hat geschafft, sie mehr oder weniger zu vereinigen. Aktuell kämpfen sie quasi zusammen gegen das amtliche Amtergebnis, also Wahlergebnis. Aber inwieweit dieser Kampf erfolgreich sein wird, das wird vor allem davon abhängen, ob die Opposition die Menschen auf die Straßen mobilisieren kann und ob die Opposition nachweisen kann, dass die Wahlen systematisch gefälscht wurden.
Und da hat man nochmal einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Sie kommen aus einer eher ländlichen Region und das ist Ihre Heimat in Georgien. Und da hat der georgische Traum ja ganz viel Zustimmung, oder?
Das stimmt. In ländlichen Gebieten hatte der georgische Traum zumindest laut den Wahlergebnissen die Zustimmung, was zwischen 70-80% lag. Aber in Großstädten hat der georgische Traum die Wahlen verloren. Das zeigt eigentlich, dass das Manipulationssystem, was die regierende Partei angewendet hat, vor allem in den ländlichen Gebieten sehr effektiv gewesen ist.
Mhm. Frau Gravitsch, welche Option hat jetzt die Opposition eigentlich? Sie haben gesagt, Sie wollen die Abgeordneten, die jetzt gewählt sind, eigentlich nicht ins Parlament entsenden. Ist das klug?
Es gibt so verschiedene Szenarien, die man denken kann. Vielleicht erst noch mal kurz zum Setting der Wahlfälschung und dann kommen wir zu den Parlamentariern. Die Wahlfälschung es wurden ja relativ viele verschiedene Strategien angewandt und bei manchen hilft eine Neuauszählung nämlich gar nicht. Nämlich dann, wenn es Bestechung gegeben hat oder wenn falsche ID-Cards benutzt wurden und so weiter, das ist wie so ein flüchtiges Etwas, ja? Also Bedrohung oder sozusagen Bestechung ist jetzt einfach vorbei, aber die Stimme ist trotzdem abgegeben. Das lässt sich ja im Nachhinein durch Nachzählen überhaupt gar nicht mehr entsprechend nachweisen. Und die Opposition wünscht sich ja auch eventuell eine internationale Beobachtung. Da frage ich mich, seitdem das quasi so eine internationale Neuwahl, ich habe mir überlegt, was ist das historische Beispiel dafür, was man finden kann? Und es gibt eigentlich nur eins, was gar nicht richtig passt. Das ist nämlich, als die OSZE, die wird ja dann auch immer wieder ins Feld geführt, im Auftrag sozusagen der Vereinten Nationen in Bosnien-Herzegowina in den 90er Jahren als Teil des Dayton-Abkommens richtig als eine Art quasi staatliche Autorität Wahlen durchgeführt hat. Aber das war ein dermaßen anderes historisches Setting. Das war mit UNO-Resolution, das war am Ende eines Krieges und mit einem Friedensabkommen. Das ist sozusagen das historische Beispiel, was man nehmen müsste als Maximalvariante, wenn es Neuwahlen geben müsste, die international quasi wirklich kontrolliert werden. Und das kann die OSZE kapazitär gar nicht. Also das geht überhaupt nicht, dass sie jetzt schon mit relativ großen Zahlen.
Also das heißt, an dieser Wahl wird sich nichts mehr ändern, Ihrer Meinung nach?
Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das so funktioniert. Da müsste man sich ganz neue Tools ausdenken, die es bisher zum Beispiel mit der OSZE noch gar nicht gibt oder andere internationale Akteure. Mhm. Und dann, wenn ich das kurz als Backing für die Antwort auf Ihre Frage sehe. Also man kann natürlich nur von außen auch im Vergleich noch mal schauen, wie klug ist es, ein Mandat auch nicht anzunehmen. Und wenn man insbesondere die Revolutionsbewegungen vergleicht, den Euromaidan 2014 oder durchaus auch die gescheiterte Revolutionsbewegung in Belarus, das waren ja alles so Triggerpunkte, Euromaidan nicht nach einer Wahl, aber sonst die vorherige, also aber Belarus nach einer quasi vermuteten gescheiterten Wahl. Wenn wir mal auf die Euromaidan-Revolution schauen, dann war es natürlich dort so, dass auch dort sozusagen Räume in Anspruch genommen werden konnten. Man konnte 24/7 konnte die Weltgemeinschaft sehen, wie diese Revolution quasi vonstatten ging. Da gab es den Euromaidan, das war sozusagen platziert und es gab einen revolutionären Raum. Meine Sorge ist, solange in Georgien der Protest sozusagen ein marschierender, ein gehender Protest ist, ohne eigene Räume, ohne institutionelle Räumlichkeiten, in denen man quasi agiert, dann wird es eher sozusagen ein schwächeres Setting sein. Und dann komme ich zu Ihrer Frage. Ich halte es für problematisch, die Mandate nicht anzunehmen, weil man sich verschenkt, zum Beispiel in der Parlamentarischen Versammlung der östlichen Partnerschaft zu sein und dort Lobbying zu betreiben gegenüber den französischen und sonst wie Abgeordneten.
Ja, man hat ja eine ganz andere Infrastruktur.
Genau, Parlamentarier der OSZE, des Europarats und so weiter und so fort. Und das verschenkt man sich alles, also weil man dann einfach nur auf der Straße ist. Und das muss man natürlich, ich kann das so von außen quasi reflektierend beobachten.
Ja, Sie wollen aber sagen,
Dürfte, dass die ähnliche Lage hatten wir bereits 2020. Und damals wollten die Oppositionsparteien auch nicht ins Parlament einziehen.
Wollten sie nicht einziehen.
Die haben das Parlament boykottiert. Damals hat die Europäische Union vermittelt. Es gab so ein sogenanntes Charles-Michel-Abkommen. Ja. Und die Oppositionsparteien sind ins Parlament eingezogen. Aber was haben wir am Ende nach 4 Jahren davon? Wir haben die Wahlen, die noch stärker gefälscht gelöscht wurden als 2020. Und ich glaube, dass jede Oppositionspartei, die eigentlich jetzt berechtigt ist, ins Parlament einzuziehen und das tun würde, würde sich im Auge der Wählerschaft diskreditieren und wäre nicht mehr wählbar aus der Sicht der Menschen, die nicht für Russland sind, sondern für die Europäische Union und für den europäischen Kurs grundsätzlich. Okay.
Aber was sollte nun, Herr Thunmann, die Europäische Union tun? Oder Frau Schäfer, wollten Sie was dazu sagen? Hatte ich das richtig gedeutet?
Ja, wenn ich darf, würde ich gerne noch was dazu sagen. Ich hatte gesehen, dass gestern im georgischen regierungsnahen Fernsehsender iMedia TV ein bekannter intellektueller Kulturschaffender des Landes gesagt hatte, es wäre doch jetzt verschenkt, wenn die Oppositionsparteien nicht einziehen. Sie würden doch diese historische Chance damit zunichte machen, dass man jetzt quasi in einem Mehrparteien-System eine Konsenskultur etablieren könnte, wie damals in der Weimarer Republik. Das ist natürlich völliger Nonsens, da man damals ja Koalitionsregierungen hatte, während man jetzt nach dieser Wahl, die manipuliert wurde, eben eine Regierung des georgischen Traums hätte, wo die Opposition im Parlament fast nichts zu sagen hätte. Also ich will jetzt nicht sagen, sie sollten den Boykott durchführen. Das müssen, glaube ich, die georgischen Oppositionsparteien selber entscheiden. Aber ich denke, die Macht, die sie da im Parlament hätten, die wäre eigentlich non-existent. Und ich sehe dann eben auch eher die Gefahr, die Michael Tsatveladze beschrieben hat, dass sie eben ein Parlament legitimieren, was nicht frei und fair gewählt wurde. Jedenfalls nicht völlig.
Okay, gibt es hier unterschiedliche Auffassungen. Schauen wir auf die EU, Herr Thunmann, wie wichtig ist es oder welche Zeichen kann die EU jetzt machen oder wie kann die EU diese Opposition stärken?
Sie könnte sie am besten stärken, indem sie erstmal zu einer gemeinsamen Haltung findet. Das wird natürlich mit Viktor Orban nicht ganz leicht sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass Robert Fico in der Slowakei, der Präsident dort auch eine gemeinsame Haltung nicht mitträgt. Aber wenn es denn dann schon mal deutlich über 20 Staaten der EU wären, das wäre dann schon mal etwas, wenn man sich darauf verständigen könnte. Ich glaube, dass man diesen Wahlsieg, des angeblichen Wahlsieg, schlicht und einfach nicht anerkennt. Und das wäre, ich glaube, ein Schritt, um den die EU gar nicht herumkommt, diese Wahl nicht anzuerkennen. Zumal nach dem, was halt eben auch die internationalen Beobachter referiert haben, kann man es eigentlich auch nicht mehr anerkennen.
Aber würde das irgendeinen Einfluss haben? Also würde das den georgischen Traum beeindrucken, wenn die EU sagt...
Es ist für den georgischen Traum schon sehr unangenehm, dann gewissermaßen eine nicht von der EU anerkannte Wahl. Dann würde die ganze Bewegung, natürlich auch die diplomatischen Bewegungen, all das würde wahnsinnig erschwert für den georgischen Traum. Man muss sich natürlich klar machen, dass man sich dann auch wiederum entsprechend auf Russland orientiert. Nur ich frage mich, ob das nicht ohnehin passiert. Und man die EU im Grunde genommen dieser russischen Orientierung gewissermaßen noch das Zertifikat hinterherreicht, wenn man halt eben jetzt anerkennt und sagt, das war in Ordnung so, wir müssen von diesen Tatsachen ausgehen, realpolitisch, anderes können wir nicht machen. Ich glaube, so ein wenig jetzt halt eben abzuwarten und nicht anerkennen, wäre erstmal der richtige Schritt, die Regierung schwitzen zu lassen.
Darf ich dazu direkt? Ja. Also mein Eindruck ist, dass die Nichtanerkennung von Wahlen ist einfach sowieso generell auch für die EU auf der ganzen Welt ein sehr schwieriges Tool. Selbst bei Belarus hat sie sich und Lukaschenka hat sie sich schwer getan. Das ist natürlich auch eine Frage des Zeitfensters. Wann müsste man das jetzt machen? Würde der vorläufige Bericht der OECD dazu nicht reichen? Wenn wir uns schauen, Borrell hat aus dem vorläufigen Bericht der OECD erstmal noch zitiert, ja, ist im Prinzip alles ist erstmal ganz ordentlich abgelaufen, der Wahltag. Also so diese technizistischen quasi Vokabeln und Erzählungen, dass das irgendwie properly made so ungefähr war. Und dann kam erst so ein bisschen die, ohne auch zu quantifizieren, in sehr moderater Form die Hinweise auf die Fälschung. Das war ja nicht sehr, sehr stark benannt in dem OECD-Bericht. Und das wäre ja die Grundlage für die Europäische Union. Und ich erkenne keine Signale.
Es gab natürlich ganz starke Berichte des Europäischen Parlaments. Es gab andere Beobachter, die waren sehr deutlich und sehr klar. Ich habe mir diese ganze Pressekonferenz da angehört. Die OSZE fing tatsächlich etwas mau an. Und dann kamen tatsächlich die eigentlichen Hämmer, was da passiert war an Fälschung, danach. Ich denke, das gibt schon genügend Grundlage, um zu sagen, also wir warten jetzt erstmal ab. Borrell ist übrigens, muss man auch sagen, natürlich ein Auslaufmodell, weil er wird jetzt abgelöst in der neuen Kommission von Kaja Kallas aus Estland. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Kaja Kallas, so wie es ihre Art ist, eine sehr klare Sprache in dieser Sache.
Was würde der Opposition da helfen jetzt, wenn die aus Seiten der EU? Wäre das ein gutes Zeichen, wenn die EU sagt, wir erkennen das nicht an?
Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, aus meiner Sicht der richtige Schritt, weil die Europäische Union sowieso, wie gesagt, einen schwachen Eindruck hinterlassen hat. Die Brüssel hat quasi Viktor Orban die Schaubühne überlassen, als sie allein in Tbilisi war und mit dem georgischen Traum den Wahlsieg gefeiert hat, mit den Gleichgesinnten. Und das wäre auf jeden Fall der richtige Schritt, die Wahlen nicht anzuerkennen. Die Opposition, die EU kann der Opposition helfen, indem die EU auf die georgische Regierung den Druck erhöht und auf den Oligarchen. Ich glaube, die Sanktionen sind die einzigen Mittel, die dem georgischen Traum und dem Oligarchen eigentlich wehtun würden. Die anderen Mittel würden sie eigentlich dafür nutzen, einfach wieder gegen die EU zu stellen und das Land Richtung autoritäre Staaten zu bewegen, autoritäre Allianzen, was sie sowieso ohnehin tun.
Und versuchen wir mal auch noch aus europäischer Perspektive darauf zu schauen, Frau Gavritsch, warum sollte Georgien eigentlich in die EU kommen? Welche Interessen hat die EU eigentlich daran?
Die Europäische Union hat ja über viele, viele Jahre ihre östliche Partnerschaftspolitik sehr solide ausgebaut und hat Ukraine, Georgien und Moldau die Assoziierungspolitik angeboten. Das ist ja schon ein sehr starkes Vertiefungsinstrument gewesen. Die Dokumente der Assoziierungsabkommen sind ja ewig, also sehr, sehr groß. Und das sind schon sehr tiefe, sozusagen auch technizistische Anpassungsprozesse gewesen mit allen drei Staaten. Also das ist wie so eine Art, man glaubt immer, das ist so eine Art Vorläuferinstrument zu einem womöglich irgendwann kommenden Beitrittsprozess. Und der war natürlich jetzt geopolitisch zügiger gekommen, als man dachte, durch die russische Vollinvasion in die Ukraine 2022, wo ja Ukraine, Moldau und dann Georgien etwas verspätet nachgezogen war. Und vor vielen Jahren noch war ja auch Georgien so eine Art Muster quasi Beispiel auch des Wunsches der EU-Integration. Es gab ja viele Politikfelder, wo Georgien viel besser dastand als die anderen beiden Staaten oder zum Beispiel auch bei den Beteiligungen oder diesen Mitbeschlüssen zu den Beschlüssen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union in den Missionen der EU. Und in diesem Bericht von gestern steht zum Beispiel auch das drin, dass das ganz runtergegangen ist, wie Georgien sich sozusagen angepasst hat. Geostrategisch enorm wichtig. Das ist ein sehr wichtiger sozusagen auch Brückenstaat. Der georgische Weg ist auch sehr, sehr wichtig für die gesamteuropäische Sicherheitsperspektive. Das wird in Deutschland gar nicht diskutiert. Der ist nämlich wichtig für den Impact auf Moldau und den Impact auf die Ukraine. Das ist sozusagen einer der zentralen Punkte. Ja.
Frau Schiffers, wenn man aber trotzdem jetzt nochmal schaut, welche Rolle dann Russland spielt in Georgien. Und dann fragt man sich ja schon, warum. Also, und auch seit dem Ukraine-Krieg haben viele Georgier Angst gehabt, dass sie sozusagen, falls Putin gewinnen würde, diesen Krieg und weitergeht, dass Georgien das nächste ist. Südossetien als Teil Georgiens ist besetzt. Also, wie ist die Haltung da und wie ist die Haltung auch seit dem Ukraine-Krieg gegenüber Russland?
Ja, ich wollte mich tatsächlich gerade ungefragt schon einschalten, weil in der Tat sieht man natürlich, dass Russland sehr wohl erkannt hat, und es ist ja auch natürlich, das Land grenzt, Georgien grenzt direkt an Russland, und für Russland ist es ein sehr, sehr wichtiger Staat, deswegen investiert Russland hier ja auch so viel und hat de facto seit vielen Jahren Abchasien und Südossetien besetzt. Finanziert die abtrünnigen Gebiete, die besetzten Gebiete eben auch, wobei die Finanzierung nachlässt, weil Russland eben auch in Schwierigkeiten geraten ist. Ja, man muss eben, wenn man sich den russischen Einfluss in Georgien anschaut, auch den größeren Kontext sehen. Also der georgische Traum ist 2012 schon angetreten mit dem Versprechen, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren. Es gibt immer noch keine diplomatischen Beziehungen offiziell, aber die Wirtschaftsbeziehungen haben sich sehr verstärkt. Im Weinexport zum Beispiel ist Georgien jetzt wieder sehr stark von Russland abhängig. Und dann natürlich über die besetzten Gebiete hat Russland auch seine Truppen tatsächlich in völkerrechtlich georgischem Territorium stationiert. Und dass man damit natürlich, also dass es eine gewisse Angst gibt in der Bevölkerung, deswegen ist, denke ich, sehr verständlich. Und gleichzeitig konnte der georgische Traum eben diese Sorge und diese Angst vor Russland auch sehr, sehr strategisch für seine Wahlkampagne nutzen. Und deswegen, so wie Michael Thumann es dann zu Beginn gesagt hat, ist es anders als in der Moldau, musste Russland hier sozusagen keine direkten Zahlungen leisten, sondern die Verflechtungen und die Haltung der georgischen Regierung ist so, vor allem des Oligarchen Bezina Ivanishvilis, so auf Normalisierung und pragmatische Beziehungen zu Russland eingestellt, dass dieser Einfluss eben ohnehin stattfindet. Und das, obwohl die Bevölkerung Russland sehr, sehr kritisch gegenübersteht. Russland wird weiterhin als Feind Nummer eins in Georgien gesehen. Und deswegen kann die Regierung eben auch nur gewinnen oder kann sich nur positiv darstellen, wenn sie eben weiterhin behauptet, dass Georgien auf dem Weg in die Europäische Union ist. Und das ist, denke ich, auch noch eine Aufgabe, die die europäischen Vertreter hier haben werden, wirklich durchzudringen und klarzumachen, Georgien ist nicht auf dem Weg in die Europäische Union, wenn es diese zivilgesellschaftsfeindlichen Gesetze beispielsweise weiterbehält, wenn es Wahlen fälscht, dann wird es keinen EU-Beitritt geben.
Ja, Herr Thumann, was denken Sie, was hat Putin vor mit Georgien? Er hat einen Teil des Landes schon annektiert.
Ja, ich glaube, dass er es erstmal gar nicht nötig hat, weitere Teile zu annektieren. Ich glaube, er wird versuchen, mit dieser Regierung die ganz nah an Russland zu binden. Er wird versuchen, sie abhängig zu machen von Russland. Stichwort Wein ist schon gefallen, weil halt eben leider weniger Wein hier in Europa getrunken wird, georgischer, deshalb aber umso mehr in Russland. Und das gibt dann natürlich Abhängigkeiten. Das spielt eine Rolle. Die Landwirtschaft, der landwirtschaftliche Export nach Russland spielt eine wichtige Rolle. Wenn Putin auf Georgien schaut, dann schaut er auf die Landkarte und sagt sich, das Land liegt zwischen dem Schwarzen Meer und zum Beispiel auch einem Land wie Aserbaidschan. Aserbaidschan ist ein Gaslieferant der Europäischen Union, ist auch ein Öllieferant und das in Konkurrenz durchaus zu Russland. Die Europäische Union hat weitergehende Pläne, auch nachhaltige Energien aus Aserbaidschan in der Zukunft zu importieren. Über welches Land geht das alles? Die kaspischen Reichtümer gewissermaßen um Russland herum? Durch Georgien. Und das ist genau, was Putin natürlich im Blick hat, dass er sich dort einen Fuß in die Tür, dass er einen Fuß in die Tür stellt.
Und die Straßen, und womöglich die all das transportieren, werden von Chinesen gebaut.
Und die werden von Chinesen gebaut. Aber ganz wichtig ist halt eben, wenn Georgien irgendwann nicht mehr als dieses Tor funktionieren würde für Europa nach Zentralasien. Auch das haben sie im Blick. Und natürlich insgesamt ist jedes, und das hat gerade gestern Margarita Simonyan, eine der russischen Hauptpropagandistinnen im russischen Fernsehen, klargemacht. Da seht ihr mal, ihr Europäer, ihr steckt eine Niederlage nach der anderen ein. Keiner will euch mehr. Warum zieht ihr nicht einfach auf den Mars, hat sie vorgeschlagen. Also man merkt daran, an solchen Äußerungen, man triumphiert eben in Moskau angesichts dieser Wahlen. In Moldau ist der beim Referendum vor 14 Tagen der Triumph nicht ganz so groß ausgefallen, aber knapp war es da auch. Und im nächsten Jahr ist dort eine entscheidende Parlamentswahl. Da steht dann das nächste Land vor dieser wesentlichen Entscheidung, ob es weiter nach Europa gehen soll oder halt eben doch in den russischen Hintergarten.
Und rechnen Sie denn jetzt mit weitergehenden starken Protesten? Weil wenn das so ist, also wenn Putin sich da schon quasi sicher fühlt, dass es auf die Dauer dann doch irgendwie sein in seinem Einflussreich weiter ist. Also wie passt das denn aber zusammen mit den Menschen, die doch in die EU wollen? Das kriege ich noch nicht ganz zusammen.
Vielleicht ganz kurz zu Russland. Für Russland ist die Bedeutung von Georgien enorm gewachsen im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine, weil Russland sehr stark von der Nord-Süd-Route und Korridor profitiert, was Russland mit Indien verbindet. Andererseits hat die Bedeutung von Georgien auch zugenommen aufgrund der neuen Seidenstraße, weil die Konkurrenz um zentralasiatischen Staaten auch zugenommen hat. Da sehen wir in unzähligen Gipfeln, die mit zentralasiatischen Staaten weltweit stattfinden. Und das heißt, dass Georgien eigentlich eine Schlüsselrolle, eine sehr wichtige Rolle in diesem geostrategischen Spiel auch spielt. Und dementsprechend ist es im russischen Interesse, Georgien als Korridor und als Plattform zu kontrollieren.
Und welchen Einfluss, um das noch mal kurz einzuwerfen, weil das fiel mir bei einem Besuch in Georgien auf, wie stark China präsent ist, also wie viel dort gebaut wird. Also was würden Sie sagen, welche Rolle spielt denn dann da China in diesem ganzen Gemenge?
China profitiert von dem russischen Krieg in der Ukraine in der Hinsicht, dass China die Plätze oder die Räume einnimmt, in denen Russland nicht mehr aktiv Platz einnehmen kann aktuell. Und Georgien ist auch ein gutes Beispiel dafür. China hat in den letzten 2-3 Jahren ein Abkommen zur strategischen Partnerschaft mit Georgien abgeschlossen, Freihandelsabkommen, Visafreiheit. Das heißt, China versucht, Georgien schon sehr stark sowohl politisch als auch wirtschaftlich an sich zu binden. Und man muss auch sagen, dass China und Russland schon ineinander übergreifende Interessen nicht nur im Südkaukasus, sondern auch in Zentralasien haben. Und die versuchen dann auch auf jeden Fall zusammen zu kooperieren.
Mhm. Frau Gavrich, Sie haben aber vorhin die Proteste angesprochen, die es in der Ukraine früher gab und die es in Belarus gab. Was denken Sie denn jetzt, wie das in Georgien weitergeht?
Also das ist im Moment natürlich offensichtlich ein bisschen Glaskugeldenken, denn Frau Schippers hat ja gerade gesagt, dass am Montag sozusagen ein erster Konzeptvorschlag vorliegen wird. Bisher war ja diese Reaktion, erstmal gemeinsam auf die Straße zu gehen, wie so ein erstes Schockmoment. Wir finden uns zusammen und schauen erstmal, dass wir wirklich viele sind, weiterhin viele, wie im April und im Mai bei den Demonstrationen auch. Aber in meiner quasi vergleichenden Beobachtung von außen muss jetzt irgendwas Konzeptionelles kommen. Es muss irgendwas Organisiertes kommen. Wenn wir Belarus nochmal nehmen, das war ja erstens ein viel, viel stärkerer Polizeistaat und eine viel, viel schwächere Zivilgesellschaft und eine viel, viel geringe EU-Anbindung. Aber am Ende war dann so eine Art Oppositionsrat außerhalb des Landes, der bisher immer noch weiter in Litauen, Warschau und so weiter im Exil agiert und Lobbying macht und so, ist also auch nicht so eine ganz vergleichbare Situation. Aber mein Punkt von vorhin nochmal, man braucht eine Art von institutioneller Idee, wie man jetzt agiert. Wenn man den Machtraum im Parlament ausspart, was ich auch vollkommen verstehen kann aus georgischer Perspektive, wobei es strategisch für die internationale Unterstützung wäre es, glaube ich, einfacher, das Parlament umzuwandeln, sozusagen in so einen Oppositionsechokammerraum. Aber aus einer lokaler Perspektive ist es natürlich verständlich. Aber es muss ja was passieren, was die internationale Aufmerksamkeit hochhält. Das braucht es. Und das kann wahrscheinlich nicht einfach 4 Wochen lang, 3-mal in der Woche irgendwie 30.000 Leute auf der Straße sein, weil die sind dann immer um Mitternacht irgendwie wieder.
Und könnte man auch sagen, für die EU ist das alles so wichtig, dass dieses Land nicht völlig in den Einfluss Russlands geht, dass die EU von sich aus da etwas unternimmt.
Ja, das ist ja die Hoffnung, die wir gerade gehört haben mit der Nichtanerkennung. Aber da ist das Zeitfenster, finde ich persönlich, dann hätte man zum Beispiel diese Woche einen Sondergipfel haben können.
Ja, nächste Woche am 8. November ist ja ein Gipfel, ausgerechnet aber in Budapest. Und dort soll ja dann darüber gesprochen werden, über Georgien, was aber nicht ganz einfach ist. Also welche Hoffnung hat man da, Frau Schiffers, dass da in Richtung Georgien etwas unternommen wird?
Ja, also ich denke, es laufen sicherlich schon Gespräche und Überlegungen dazu, wie man Georgien am besten unterstützen kann aus Brüssel, aber auch aus den Hauptstädten. Es wurde schon das Statement angesprochen, was jetzt von 15 EuropaministerInnen unterzeichnet wurde. Wahrscheinlich wird es zunehmend eben nicht unbedingt auf EU-Ebene laufen, sondern auf der Ebene einzelner Mitgliedstaaten, obwohl es natürlich wünschenswert wäre, wenn die gesamte EU dahinter stehen würde. Aber es ist eben kompliziert leider. Ich denke, eine sehr, sehr wichtige Rolle werden auch die Wahlen in den USA spielen nächste Woche. Wenn die Demokraten gewinnen, dann kann man davon ausgehen, dass sie auch den Druck auf Georgien bzw. auf Bidzina Ivanishvili erhöhen werden. Wenn Trump gewinnt, sieht es, denke ich, viel, viel schwieriger aus. Und deswegen verstärkt das sozusagen noch die abwartende Haltung, auch, denke ich, in der EU, weil es gerade einfach ja viele Fragezeichen gibt, nicht nur wie die georgische Opposition und Zivilgesellschaft sich positionieren werden, sondern auch, was in den USA passiert und wie man da dann am Ende zusammenkommen kann. Also ich denke, es muss einerseits jetzt weiterhin ein Momentum geben und die georgische Öffentlichkeit, sozusagen kritische Öffentlichkeit, darf nicht aufhören, diese Manipulationen sich genauer anzuschauen, zu untersuchen und dann eben auch zu veröffentlichen und zu belegen, was dort falsch gelaufen ist. Aber andererseits muss es eben auch die internationale Unterstützung geben. Und da muss man eben dann noch auf die US-Wahlen warten.
Ja, schauen wir da mal drauf.
Auf weitere Gespräche innerhalb der EU.
Herr Thumann, was denken Sie, haben die US-Wahlen da noch einen Einfluss drauf oder wird sich da durch etwas verändern?
Es verändert sich ja, wie soll ich sagen, für uns alle etwas, wenn am 5. November Donald Trump gewinnen sollte. Selbstverständlich werden dann alle Nachbarstaaten Russlands, vor allem natürlich die Ukraine, dann ganz stark unter Druck geraten. Was ich glaube, was ganz wichtig ist für die georgische Opposition, da sie sich nun am Vorabend gewissermaßen der US-Wahlen trifft, das ist vielleicht noch ein ganz guter Zeitpunkt. Ich würde dann aber auf jeden Fall schon mal für eine Woche oder zwei danach planen, weil ab Dienstag schaut niemand nach Georgien. Und das scheint mir ganz entscheidend zu sein, dass man einfach dieses internationale Timing auch im Blick hat. Und das gilt letztendlich natürlich auch für ein Land wie Moldau. Das gilt auch für die Ukraine, wie man sich dann neu positioniert. Aber ich will jetzt auch mal nicht so defätistisch sein, weil es kann ja auch sehr gut sein, dass Kamala Harris gewinnt. Und das würde dann in der Tat bedeuten, davon gehe ich aus, dass die jetzige und die neue Administration halt eben die georgische Opposition auch weiter unterstützen wird und einen sehr kritischen Blick dann wiederum hat auf den georgischen Traum und seine Regierung. Und das wäre dann ein zusätzliches Druckmittel. Es würde dann wiederum auch der Europäischen Union leichter fallen, den 15 plus Staaten wiederum zusammen mit den Amerikanern den Druck auszuüben, der notwendig wäre, um den georgischen Traum einzuhegen.
Ja, wie wichtig wäre denn ja auch so ein Auftritt von einem wichtigen europäischen Politiker gewesen? Jetzt haben wir Orbán gesehen, aber eben niemand aus der EU ist dorthin gefahren. Wie wichtig wäre das gewesen?
Das hätte ja auf jeden Fall einen sehr, sehr starken symbolischen Charakter aus der Sicht der Menschen vor Ort gehabt. Stattdessen aus Brüssel den georgischen Traum zu ermahnen, wäre ja auf jeden Fall ein richtiger Schritt gewesen, vor Ort zu sein bei den Menschen, als die Menschen auf die Straße gegangen sind. Man muss auch sagen, die Menschen in Georgien sind schon langsam müde von den unzähligen Demonstrationen. Die wollen einfach Ruhe haben, die wollen, dass der Machtwechsel durch die Wahlen friedlich stattfindet.
Aber das ist auch eine Gefahr, wenn sie müde sind jetzt.
Selbstverständlich, aber wie kann man sonst sein eigenes Recht und die Wahlmanipulation wie kann man sich gegen die Wahlmanipulation stellen, außer auf die Straßen zu gehen? Es gibt die zweite Möglichkeit, dass die Opposition die Manipulation der Wahlen aufdeckt durch die eigene Untersuchung. Aber dann stellt sich die Frage, wer soll darauf antworten? Die Zentrale Wahlkommission steht im Dienst der regierenden Partei. Die wird die Wahlen nicht kritisch untersuchen. Mhm. Wer soll das tun? Das ist die Frage. Und wie geht es dann weiter?
Frau Gavritsch, denken Sie, wir haben in absehbarer Zeit stabilere Verhältnisse in Georgien?
Ich finde, eine zentrale Lehre, die wir auch aus dieser Wahl wie aus vielen anderen Ereignissen auch in der Ukraine und auch in Moldau quasi ziehen sollten, ist, dass wir als Demokratien in der EU viel zu naiv sind gegenüber dem Instrumentenkasten der Autokraten dieser Welt. Die haben so viel Fantasie und so viele negative, destruktive Fantasie an Maßnahmen. Das sind Demokraten und Demokratinnen gehen da viel zu ungeschützt rein. Und wenn man nochmal alle Stimmen, die wir vorher auch mit meinen georgischen Partnern in meinen Forschungsprojekten, alle, mit denen man gesprochen hat, mit der Zivilgesellschaft in Georgien, niemand hat diese Perfidie erwartet, dieses komplexen Instrumentenkastens auch an Wahlfälschungen und auch an nachher schwer nachweisbaren Wahlfälschungen. Und das heißt also, einfach wachsam sein und sich immer wieder auch in diese autokratische Logik hineinzudenken. Und das geschieht auch viel zu wenig, finde ich, in den EU-Regierungen. Ich finde, das geschieht auch viel zu wenig in der deutschen Regierung. gerade in Bezug auf Russland in allgemeiner Art, auch in Bezug darauf, dass das, was in Georgien passiert, ist genauso wie in der Ukraine, richtet sich auch gegen die etablierten Demokratien an sich. Es geht prinzipiell um die Schwächung etablierter Demokratien auch. Und je mehr fallen quasi nach dieser Logik sozusagen.
Herr Thumann, können Sie sich vorstellen, dass Russland dann auch weitergeht und ähnlich wie in der Ukraine doch auch ja wirklich einmarschiert in Georgien, noch in andere Gebiete?
Nein, einfach deshalb, weil ich glaube, es ist derzeit überhaupt nicht nötig. Es ist natürlich ein ständiges Druckmittel, das sie haben, und die Tatsache, dass nun knapp 50 Kilometer von Tbilisi, der Hauptstadt, entfernt russische Soldaten stehen, das sagt schon viel an sich. Ich würde sagen, die gucken sich das jetzt einfach ganz entspannt an, wie sich das entwickelt, und vom Chaos da profitiert Moskau ohnehin.
Wenn ich kurz ergänze, ja, gucken Sie sich zum Beispiel jetzt auch Armenien an. Das ist ja im Vorfeld immer gesagt worden.
Auch noch als Land,
genau,
als,
ja. Die sind so volatil in ihrer frisch gefundenen EU-Orientierung. Und das war ja im Vorfeld immer gesagt worden. Wenn Georgien das nicht schafft, dann ist es bei Armenien auch quasi reversibel, diese Art von Orientierung.
Wir sind gespannt, werden da weiter drüber berichten, natürlich auch bei Phoenix. Vielen Dank, Herr Thumann. Vielen Dank, Frau Schiffers. Alles Gute da für Ihre Arbeit. Vielen Dank, Frau Gavitsch und Herr. Jetzt muss ich es nochmal überlegen. Wir lernen das noch mit den georgischen Namen. Danke Ihnen. Das war die Runde für diese Woche. Und ich darf Sie hinweisen, am Sonntag um 12 Uhr gibt es einen internationalen Frühshoppen. Diesmal sogar aus Berlin. Dann schauen wir auch schon auf die US-Wahl. Das wird ja eine spannende Woche nächste Woche. Bis dann. Tschüss.